Guten Tag, meine Damen und Herren. Bin ein bisschen erkältet, deswegen muss ich mit meiner Stimme heute etwas vorsichtig sein. Ich fange gleich mal mit einem Werbeblock an. Sie wollen ja alle Informatiker werden, professionelle Informatiker. Und wie jeder Berufsstand haben auch die Informatiker einen Berufsverband. Und das ist die Gesellschaft für Informatik. Die hat so 20.000, 30.000 Mitglieder. Da darf auch nicht jeder rein, sondern nur solche, die eben eine entsprechende Berufsausbildung oder akademische Ausbildung haben. Sie als Informatikstudenten können auch in der Gesellschaft für Informatik Mitglied werden. Liegt, glaube ich, so bei 20 Euro im Jahr, der Studententarif. Man kriegt dafür auch eine Zeitschrift jeden Monat zugeschickt. Ich habe hier ein paar Flyer zur studentischen Mitgliedschaft in der Gesellschaft für Informatik. Und die Gesellschaft für Informatik unterstützt auch die Arbeit von Studierenden in der Weise, dass sie beispielsweise sogenannte GI-Studierendengruppen gründen können. Und es gibt beispielsweise in Berlin noch keine, wie man mir sagte. Was Sie davon haben, Sie haben eine Plattform für interne und externe Kommunikation. Sie werden unterstützt durch den Vertrauensdozenten der Gesellschaft für Informatik. Das bin ich hier an der TU Berlin. Und der Präsident der Gesellschaft für Informatik kommt auch aus unserer Fakultät. Das ist der Kollege Jänichen, den Sie vielleicht aus der Vorlesung MPGI 3 Softwaretechnik bereits kennen. Was machen solche Studierendengruppen? Hier ist ein Beispiel einer Studierendengruppe Bochum. Die gucken sich also konkrete Firmen an, fahren mal zu so einer Firma wie Rode und Schwarz oder Software AG, fahren zur CeBIT, veranstalten Feste und nehmen auch zum Teil an Programmierwettbewerben teil, veranstalten auch so inhaltliche Workshops wie hier, Linux-Workshops und so weiter. Wenn also von Ihrer Seite Interesse besteht, hier in Berlin eine solche Studierendengruppe zu gründen, dann dürfen Sie sich gerne an mich wenden oder auch an Herrn Jänichen. Und wer unabhängig davon Mitglied in der Gesellschaft für Informatik werden möchte, kann sich hier so einen Flyer da vorne schnappen. Das war es auch schon dazu. Und jetzt wollen wir schnell zu unserem Stoff zurück, weil wir haben ja nur noch diese Doppelstunde und die nächste Doppelstunde müssen mit diesem Kapitel 8 noch durchkommen. Letzte Woche hat Jan Riechling mit Ihnen das Thema Verklemmungen zu Ende besprochen und hat mit dem Kapitel 8, Speicherverwaltung begonnen. Grundlagen vermittelt, allgemeine Belegungsverfahren, konkrete Verfahren, was man dann noch optimieren kann, um insbesondere die Suchvorgänge nach einem geeigneten freien Stück zu reduzieren. Und an der Stelle machen wir jetzt heute weiter und wollen ein ganz besonders effizientes Verfahren kennenlernen. Und das ist das, das war der falsche Sprung. So, hier müsste es weitergehen. Ähnlich wie Sie das vielleicht irgendwann mal bei der Behandlung von Suchverfahren kennengelernt haben, wenn so lineare Ansätze nicht gut funktionieren oder zu langsam sind, weil man eben irgendetwas linear durchlaufen muss, dann kommt man auf die Idee beispielsweise der Halbierungssuche. Wir teilen das Ganze in zwei Teile, links und rechts, und dann kann man das rekursiv verfeinern. Und so eine ähnliche Idee steckt auch hinter diesem Halbierungsverfahren oder auch Buddy System genannt für eine sehr effiziente Speicherverwaltung. Man geht davon aus, dass der Speicher insgesamt aus einer Anzahl von Einheiten besteht. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass es eine Zweierpotenz ist. Und am Anfang hat man eben den ganzen Speicher als riesengroßes Stück. Und wenn man jetzt was Kleineres haben will, dann halbiert man. Und wenn das immer noch zu groß ist, dann halbiert man die Hälfte nochmal. Und dann wird so weit halbiert, bis man irgendwann an der Größe angelangt ist, die man letztlich haben möchte. Und deswegen heißt das Verfahren Halbierungsverfahren. Also beim Belegen entstehen die Stücke durch fortgesetzte Halbierung. Und wenn dann so ein Stück wieder freigegeben wird, dann wird erstmal geguckt, ist sozusagen die andere Hälfte auch frei. Und dann können diese beiden Hälften wieder miteinander vereinigt werden und man erhält dadurch wieder größere Stücke. Bezüglich der Charakteristik unserer Belegungsverfahren gibt es keine Einschränkungen, was die Reihenfolge von Belegung und Freigaben betrifft. Die Größen der entstehenden Stücke sind jedoch limitiert, weil wir haben immer nur Zweierpotenzen einer entsprechenden Grundeinheit. Das kann ein einzelnes Byte sein, das kann ein halbes Kilobyte sein, diese Grundgröße, und davon dann irgendwelche Zweierpotenzen. Die Belegungsdarstellung, wie wir gleich sehen werden, ist nicht integriert, sondern abgesetzt. Wir haben eine spezifische Datenstruktur. Wir haben einen sehr geringen Suchaufwand, auch auf das werden wir gleich noch eingehen. Wir haben jedoch einen signifikanten, sowohl internen als auch externen Verschnitt, weil wir eben praktisch immer, wenn so ein Stück Speicher angefordert wird, auf die nächste Zweierpotenz aufrunden müssen. Und Wiedereingliederung von freigewordenen Stücken wird explizit durchgeführt. Gucken wir uns das mal am besten im Beispiel an. Nehmen wir an, wir haben einen Speicher der Größe 32 Megabyte und jetzt kommt da eine Anforderung herein. Jemand möchte ein Stück der Größe 3 Megabyte. Also wir nehmen das ganze Stück und halbieren es fortgesetzt einmal in der Mitte. Und das ist dann nochmal zu groß und dann nehmen wir die eine Hälfte, halbieren sie nochmal. Und dann nehmen wir nochmal die eine Hälfte und halbieren sie nochmal, bis wir ein Stück der Größe 4M haben. Eine weitere Halbierung würde zu einem Stück von der Größe 2M führen, das wäre zu klein. Also wird praktisch 3M auf die nächste Zweierpotenz aufgerundet, ergibt eine Größe von 4M und diese Anforderung wird mit diesem freien Stück erfüllt. Jetzt kommt noch eine Anforderung rein nach 800K. Auch hier muss dann wieder aufgerundet werden. Das wäre dann praktisch ein Megabyte, was wir für diesen Fall vergeben. Dann nehmen wir jetzt das größte, das kleinste Stück, was größer ist als diese Anforderung. Und das wäre in diesem Fall das hier. Da haben wir noch so ein Stück der Größe 4M. Das wird wiederum jetzt hergenommen und wieder rekursiv halbiert, bis wir entsprechend auf einem Stück der Größe 1 Megabyte sind, sodass nach diesen beiden Anforderungen die Belegungssituation jetzt so aussieht. Nächster Schritt wäre, oder nächstes Beispiel, wir kriegen eine Anforderung der Größe 12M rein. Dafür müssen wir ein Stück der Größe 16M zur Verfügung stellen, sodass dieses Ding hier belegt wird. So, jetzt soll das wieder freigegeben werden. Auch kein Problem, sind wir wieder in dem Zustand. Jetzt kommt eine neue Anforderung nach 3,5 Megabyte rein. Jetzt müssen wir wieder das kleinste Stück suchen, was groß genug ist, um diese Anforderung zu erfüllen. Das hier ist nur 2 Megabyte groß, das reicht nicht. Das hier ist groß genug, ist aber zu groß, kann nochmal halbiert werden, sodass wir jetzt diese Belegungssituation haben. Das Ganze heißt Buddy-System, weil zwei Stücke, die durch Halbierung aus einem größeren Stück zusammen entstanden sind, heißen Buddies, das sind die zwei Kumpel. Und wenn jetzt einer von den beiden Kumpeln, einer von den beiden Buddies wieder freigegeben wird, zum Beispiel der hier, dann kann eben, wenn der Buddy frei ist, eine Verschmelzung wieder zu einem größeren Stück stattfinden. Und das passiert jetzt hier, wenn wir das 3M-Stück von da oben wieder freigeben, dann prüfen wir an dieser Stelle, ist der entsprechende Buddy, das wäre dieses Stück hier, auch frei. Das ist nicht der Fall, also können wir keine Verschmelzung durchführen, also bleibt die Situation so, wie es ist. Wenn jetzt allerdings auch dieses Stück noch freigegeben wird, also das 800 Kilobyte Stück, dann stellen wir fest, dessen Buddy ist frei, sodass wir die erst schon mal zusammenfassen können. Dann stellen wir fest, auch der Buddy des größeren Stücks ist frei geworden, dann können wir die zwei zusammenfassen und dann stellen wir fest, auch dessen Buddy ist frei, sodass wir gleich diesen ganzen Bereich hier zu einem großen Stück wieder vereinigen können. Sodass nach der Freigabe des 800K-Stücks die Sache dann so aussieht. Und wenn dann auch noch dieses 3,5M-Stück freigegeben wird, dann finden diese Verschmelzungsvorgänge dann so statt, dass wir zum Schluss wieder ein ganzes Stück der Länge 32 Megabyte haben. So funktioniert das, wenn man sich das jetzt als Baum beispielsweise aufmalt, dann ist jedes Stück oder jede Partition dieses Speichers durch einen solchen Knoten hier in diesem Baum repräsentiert. Diejenigen, die hier voll ausgefüllt sind, zeigen auf belegte Stücke, die frei sind, weiß sind, zeigen auf freie Stücke. Und die schraffiert sind, repräsentieren Speicherpartitionen, die teilweise belegt sind. Das ist also der Elternknoten von dem und dem. Der eine ist belegt, der andere ist frei, deswegen ist das hier schraffiert. Die Blätter dieses Baums sind also entweder weiß oder gefüllt, während die internen Knoten des Baums grundsätzlich schraffiert sind. Wie verwaltet man das jetzt als Datenstruktur? Da nimmt man ein Array, und zwar für jede mögliche Größe einen Eintrag in diesem Array, und die Array-Elemente dienen lediglich als Köpfe für Listen, und in diesen Listen sind jetzt die entsprechenden Speicherstücke eingehängt, die alle die gleiche Größe haben. Sodass ich also jetzt, wenn ich eine Anforderung habe nach 3,5 Megabyte, dann runde ich auf die nächste Zweierpotenz auf und gehe dann direkt in O von 1 an die entsprechende Stelle hier, in die entsprechende Größe. Und dann kann ich mir, falls diese Liste nicht leer ist, das erste Stück hier herausgreifen, weil die ja alle von der gleichen Größe sind. Die werden also hier aufgefädelt und können hier in O von 1 herausgenommen werden. Und nur wenn eine entsprechende Liste leer ist, dann muss ich sozusagen weiter nach oben gehen, mir ein größeres Stück holen, das in zwei Teile zerlegen, die entsprechenden Teile hier in die Listenstruktur wieder einhängen und eventuell weiter rekursiv halbieren, bis ich ein Stück der gewünschten Größe habe. Beim Vereinigen, beim Freigeben geht es genauso. Ich muss dann die Liste durchlaufen und gucken, ob der Buddy frei ist und dann eine Vereinigung durchführen und das aktualisieren. Ja, hier ist nochmal der Ablauf. Aufrunden auf nächste Zweierpotenz. Zugriff auf das erste freie Stück in der Liste und falls diese Liste leer ist, dann Zugriff auf die Liste der nächsten Größe, Stück herausnehmen, halbieren, vordere Hälfte verwenden, hintere Hälfte in die entsprechende Liste wieder eintragen und bei der Freigabe im Prinzip das Analoge mit potenziellen Vereinigungen, wenn das Partnerstück frei geworden ist. Grundsätzliche Eigenschaften des Buddy-Systems. Wir haben schnelle Operationen. Wir kriegen Belegen und Freigeben in O von 1 hin. Und es stellt sich heraus, dass wenn man das System eine Weile betreibt, dass es in der Tat sich auf das Anforderungsprofil einstellt. Das heißt, wenn eine bestimmte Größe häufig nachgefragt wird, dann stellt sich heraus, dass das Buddy-System auch Stücke dieser Größe tatsächlich bereitstellt, sodass diese Verschmelzungs- und Aufteilungsvorgänge relativ selten sind, sodass man in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle tatsächlich mit einem Griff ein entsprechendes Stück der gewünschten Größe hat. Wesentlicher Nachteil vom Buddy-Verfahren ist, dass Sie ja immer auf die nächste Größe, auf die nächste Zweierpotenz aufrunden müssen. Und das bedeutet, dass wenn wir jetzt mal eine Gleichverteilung der Stückgrößen annehmen, dass Sie im Mittel einen 25-prozentigen Verschnitt haben. Also wenn Ihre Anforderung kleiner ist als 50%, dann brauchen Sie ja nur die Hälfte, sodass aufgerundet werden muss, wenn es also mindestens 50% bis 100% ist und davon eben in der Mitte 25% interner Verschnitt unter der Annahme einer Gleichverteilung. Das ist erheblich, aber wird aufgewogen dadurch, dass wir sehr schnelle Zugriffe haben und deswegen wird das Halbierungsverfahren auch in einigen Bereichen, beispielsweise des Linux-Betriebssystems, auch tatsächlich eingesetzt. Wenn wir Programmiersprachen haben, in denen dynamisch Objekte angelegt werden können, dann muss man entweder als Programmierer selbst darauf achten, dass dieser Speicherplatz, wenn diese Objekte nicht mehr existieren oder nicht mehr erreichbar sind, wieder gelöscht wird. Oder es gibt die Möglichkeit, dass die Sprache selbst versucht, nicht mehr erreichbare Objekte oder dereferenzierte Objekte zu erkennen und zu löschen. Wenn man das nicht tut, dann gibt es halt ein sogenanntes Memory Leakage. Das heißt, dann wird Ihr Anwendungsprogramm immer mehr und immer mehr Speicher benötigen, weil Sie den nicht benötigten Speicher nicht zurückgegeben haben und irgendwann läuft das System dann voll und nichts geht mehr. Beim Aufbau von so verzeigerten Strukturen, egal ob das jetzt Listen, Bäume oder beliebige Strukturen sind, kann es immer sein, dass eben, wenn irgendeine Referenz gelöscht wird oder umgesetzt wird, ganze Teile dieser verzeigerten Datenstruktur dann gar nicht mehr erreicht werden können, weil der einzige Link, der dahin führte, nicht mehr da ist. Es kann auch passieren, dass Objekte gelöscht werden, auf die noch Referenzen existieren, sodass die Referenzen dann ins Leere laufen. Und dafür muss man etwas tun und das nennt man Speicherbereinigung oder Englisch Garbage Collection, was Müllabfuhr heißt und versucht eben den Speichermüll einzusammeln und wieder zu recyceln. Hier ist ein Beispiel, wenn Sie so eine stinknormale Liste haben und beispielsweise jetzt, also hier, da ist unsere Liste, und Sie würden jetzt head next gleich 0 setzen, head next, das ist dieser Zeiger, Sie setzen diesen Zeiger auf 0 und damit haben Sie die ganze hintere Liste praktisch abgehängt. Da kommt man überhaupt nicht mehr hin. Es gibt keinen Zeiger, der zu diesen Objekten führt. Die belegen also Platz, sind aber nicht mehr nutzbar und insofern als Garbage zu betrachten und einzusammeln und wieder der normalen Speicherverwaltung zur Verfügung zu stellen. Was auch passieren kann, ist, dass ein Objekt gelöscht wird. Und wenn wir jetzt beispielsweise typlose Zeiger haben, wie in C, wo wir einfach mit Speicheradressen arbeiten, dann kann es passieren, dass der alte Zeiger, dass wir diesen Speicherplatz neu verwenden und wir einen alten Zeiger haben auf ein neues Objekt und die beiden gar nichts miteinander zu tun haben, sodass da unvorhergesehene Fehler auftreten können. Um dieses Garbage Collection Verfahren oder um die Garbage Collection Verfahren zu erläutern, nehmen wir an, dass der Speicherbereich unseres Programms aus 3 Teilen besteht. Einmal statischer Speicher, das sind so globale Variable, fest zugeordnet. Dann haben wir unseren Stack, in dem die lokalen Daten der verschiedenen Prozedur- oder Methodenschachteln abgelegt sind. Der wächst und schrumpft nach dem Stack-Prinzip. Und zum Schluss, und das ist eben besonders wichtig, haben wir den Heap. Das ist der Bereich des Adressraums, in dem Java oder C oder C++ eben ihre dynamischen Objekte ablegen. Und solche Objekte in diesem Heap, die können immer nur erreicht werden, wenn Referenzen oder Ketten von Referenzen existieren, die entweder hier im statischen Speicher ihren Ursprung haben oder im Stack ihren Ursprung haben. Sie vereinbaren eben ein neues Objekt mit so einem New-Operator in Java und der Link, die Referenz ist eben im Stack abgelegt. Und das ist der Ausgangspunkt, um diese dynamischen Objekte überhaupt erreichen zu können. Solche Referenzen, die wir im statischen Speicher oder im Stack haben, die nennen wir Wurzeln, weil von da geht sozusagen so eine Referenzkette los. Wenn wir jetzt ein Objekt im Heap haben, dann heißt dieses Objekt erreichbar oder live, lebendig, genau dann, wenn es direkt eine Referenz von einer Wurzel auf dieses Objekt gibt oder wenn es indirekt erreichbar ist, das heißt, wenn es ein erreichbares Objekt gibt, das eine Referenz darauf besitzt. Okay, also entweder das Objekt ist erreichbar, wenn es entweder selbst direkt erreichbar ist oder indirekt über ein erreichbares Objekt erreichbar ist. Damit haben wir mit dieser Referenzbildung so eine Art Relation definiert, in dem Sinne, dass ein Objekt O auf ein Objekt P genau dann zeigt, wenn O eben eine Referenz auf P enthält als Bestandteil dieses Objekts. Die Menge der lebendigen Objekte ist dann die transitive Hülle bezüglich dieser Relation, dieser Pfeil oder dieser zeigt auf Relation. Das heißt, Es ist die kleinste Menge live mit der folgenden Eigenschaft. Alle Objekte, für die gilt, entweder gibt es eine direkte Referenz von einer Wurzel, also einem Element im statischen Speicher oder Stack, auf dieses Objekt, oder es gibt ein anderes Objekt in dieser Menge live, das eine Referenz auf dieses Objekt O enthält. Es ist im Prinzip nur eine Formalisierung dessen, was da oben bereits in informeller Weise niedergelegt ist. Alle Objekte des Heaps, die nicht erreichbar sind, also nicht in dieser Menge liegen, die heißen Abfall oder Garbage. Und die einzusammeln, die zu identifizieren und einzusammeln und deren Speicherplatz wieder freizugeben, ist Aufgabe der Garbage Collection. Dafür gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Verfahren. Und das Erste, was wir hier besprechen wollen, ist das Referenzzählerverfahren. Wir gehen dabei davon aus, dass jedes Speicherobjekt ein spezielles Feld enthält, ein Feld RC, wobei RC für Reference Counter steht. Freie Speicherobjekte, das heißt solche, die nicht belegt sind, die haben einen Reference Counter von 0. Wenn jetzt ein Speicherobjekt durch New belegt wird, erzeugt wird, benutzt wird, dann wird der Reference Counter dieses Objekts auf 1 gesetzt. Wenn weitere Referenzen auf dieses Objekt dann kreiert werden, dann wird der Referenzcounter entsprechend inkrementiert, sodass der Referenzcounter praktisch immer festhält, wie viele unterschiedliche Wege auf dieses Objekt insgesamt existieren. Jedes Mal, wenn eine Referenz auf dieses Objekt gelöscht wird, dann wird der Referenzcounter wieder um 1 reduziert und erst wenn der Reference Counter den Wert 0 wieder erreicht hat, erst dann weiß man, es sind alle Referenzen auf dieses Objekt verschwunden, also ist es nicht mehr erreichbar, also kann es entfernt werden. Das ist jetzt hier mal kurz skizziert. Programmiersprachlich haben wir eben jetzt so ein Memory-Objekt dargestellt, als bestehend aus so einem Reference-Counter, der ist mit 0 initialisiert und dann kann dieses Memory-Objekt eben in irgendeiner Liste, Freispeicherliste eingehängt sein. Deswegen haben wir hier so ein Verzeigerungselement Next. Und das ist unsere Freispeicherliste, wo alle diese freien Memory-Objekte aufgehängt sind. Und bei einem Allocate wird jetzt eben ein entsprechendes neues Memory-Objekt als Ergebnis da herausgeholt. Und wenn die Freispeicherliste 0 ist, das heißt, es gibt kein freies Stück mehr, dann muss im Prinzip die Garbage Collection angeworfen werden, um herauszufinden, ob nicht doch noch durch Einsammeln nicht benutzter Stücke die Speicheranforderung erfüllt werden kann. Wir haben dann folgende Operationen zur Verfügung. Wir können ein Objekt freigeben, O ist also so ein Speicherobjekt. Das heißt, es wird dann wieder in diese Freispeicherliste eingehängt und mit diesen beiden Befehlen. Wir können ein Objekt löschen, wobei, wie ich eben sagte, Löschen eigentlich nur darin besteht, dass der Referenzcounter um 1 dekrementiert wird und dann geguckt wird, ist er durch diese Dekrementierung zu 0 geworden und erst dann ist er nicht mehr erreichbar und kann mit all den Objekten, die an ihm dranhängen, das ist mit Children von O gemeint, gelöscht werden. Wobei auch dieses Delete ja immer nur bedeutet, dass bei den Children auch nur der Reference Counter um 1 dekrementiert wird. Das heißt, wenn an diesen Children, auf diese Children noch andere Referenzen verweisen, dann verschwinden die auf diese Art und Weise nicht, sondern das wird hier alles in dem Delete-Operator berücksichtigt. Und als dritte Operation haben wir noch das Update, mit dem es uns möglich ist, ein Objekt sozusagen zu aktualisieren, zu überschreiben. Dadurch wird das alte Objekt gelöscht und die Referenz von O auf das neue Objekt gesetzt und bei der Gelegenheit der Referenzcounter wieder um 1 inkrementiert. So, und das Ganze kann man jetzt mal anwenden auf so ein Beispiel, wo wir so eine verzeigerte Datenstruktur haben. Das sind sozusagen die Verwaltungselemente, wie wir sie eben vorgesehen haben. Das ist der Reference Counter hier, das erste, die Zahl. Und das zweite ist eine Verzeigerungsmöglichkeit dann für die Freiliste. Und was hier grau gezeigt ist, sind die Verzeigerungsmöglichkeiten in dieser Datenstruktur. Sie sehen hier, auf dieses Objekt T zeigen 2 Referenzen, deswegen ist der Reference Counter hier 2. Auch auf dieses Objekt zeigen 2 Referenzen das und das, deswegen ist das auch 2. Hier zeigt nur einer drauf, deswegen ist es 1 und hier auch. So, die Freispeicherliste sei im Moment leer. Wenn wir jetzt Delete R Write machen, R Write ist das hier, dann löschen wir hier diesen Zeiger. Der ist hier jetzt verschwunden und der Effekt davon ist, dass aus dieser 2 hier eine 1 wird. Das Objekt ist immer noch erreichbar, weil es ja noch diesen Zeiger gibt, deswegen kann es nicht komplett gelöscht werden. In einem nächsten Schritt wird jetzt Delete S Left durchgeführt. S Left, das heißt, dieser Zeiger hier wird gelöscht. Der ist hier verschwunden. Und dadurch wird jetzt dieser Reference Counter um 1 dekrementiert und ist jetzt nicht mehr 2, sondern 1. Wenn ich jetzt beispielsweise noch Update T Write Null mache, T Write, das war dieser Zeiger, dann wird dieser Zeiger ersetzt durch die Nullreferenz und damit wird dann der Referenzcounter von diesem Objekt auf 0 gesetzt und in der Folge, das sehen Sie hier, da wird ja dann die ganze Kette von Children abgelaufen, rekursiv werden auch all die Reference-Counter der Folgeobjekte, der Children von S, auch auf 0 gesetzt und alle Objekte, deren Reference-Counter 0 ist, werden dann hier in diese Freispeicherliste eingehängt. Ist das verständlich? Oder gibt es da Fragen? Diese Reference Counter haben ein größeres Problem, weswegen sie immer durch ein anderes Verfahren noch ergänzt werden müssen. Das ist nämlich das Problem bei zyklischen Strukturen. Wenn Sie sich das hier betrachten, da haben wir SUV und die sind zyklisch miteinander verkettet. Und wenn ich jetzt diese Referenz hier von R nach S lösche, dann habe ich diese Situation. Die Referenzcounter sind noch nicht null geworden, weil hier ja zyklisch untereinander noch Referenzen existieren, aber das Ding ist trotzdem nicht mehr erreichbar. Sodass also das Kriterium Referenzcounter gleich null, daher Garbage, hier nicht richtig funktioniert bei dieser zyklischen Verzeigerung. Also das Referenzcounter-Verfahren kann praktisch nur dann alleinig eingesetzt werden, wenn ich aufgrund der Rahmenbedingungen irgendwie sicherstellen kann, dass keine zyklischen Verzeigerungen auftreten können. Können sie auftreten, dann muss ich dieses Referenzcounter-Verfahren ergänzen um einen weiteren Algorithmus, der solche Zyklen erkennen kann und auch die Elemente dann freigeben kann. Andere Verfahren, Standardverfahren, die nicht dieses Zyklenproblem haben, sind die sogenannten Mark-Sweep-Verfahren. Die sind im Prinzip ganz einfach. Wir laufen den kompletten Speicher ab. Das heißt, wir durchlaufen die kompletten Verzeigerungsstrukturen, die wir vom Stack aus oder von diesem statischen Speicher aus erreichen können und markieren alle Elemente, die praktisch erreichbar waren. In einem zweiten Schritt, das ist sozusagen der Markierungsschritt, in einem zweiten Schritt können wir dann linear den Speicher durchlaufen, also nicht entlang der Verzeigerungsstruktur, sondern linear. Und alle Objekte, die wir finden, die nicht markiert wurden, dann freigeben. Im ersten Schritt haben wir ja genau die markiert, die erreichbar waren, sodass also die Unmarkierten diejenigen sind, die nicht erreichbar sind, und die erkennen wir auf diese Art und Weise. Also zwei Phasen, Mark Sweep für alle Referenzen, die wir in Roots vorfinden, also statischer Speicher und Stack, markiere dieses R. Wobei das hier rekursiv gemeint ist und dann anschließend dieser Sweep-Vorgang linear durchlaufen und nicht referenzierte Objekte in die Freispeicherliste zurückgeben. Nachteil von dem Mark-Sweep-Verfahren ist, dass es wird ja während der Programmausführung irgendwann angeworfen, wenn beispielsweise der nicht genügend Speicher zur Verfügung steht. Und dieses Durchlaufen und Wegwerfen dieser nicht referenzierten Objekte kann nicht gleichzeitig zu dem normalen Programmbetrieb durchgeführt werden. Wenn Ihr Programm weiterläuft und das Programm dann permanent irgendwelche Referenzen umsetzt und Sie gleichzeitig die Referenzstruktur ablaufen wollen in diesem Mark-Sweep-Verfahren, dann kommt da Chaos raus. Deswegen muss die normale Programmausführung unterbrochen werden und dann läuft dieses Garbage-Collection-Verfahren ab. Und erst wenn das Garbage-Collection-Verfahren abgeschlossen ist, dann kann Ihre Programmausführung wieder weitergehen. Das war immer auch ein größeres Problem bei Java, weil Java hat so eine eingebaute Garbage Collection. Und da gab es dann immer solche Unterbrechungen, wo dann praktisch alles steht, weil gerade der Garbage Collector durchläuft. Inzwischen hat man das etwas gebessert, dass man also Verfahren einsetzt, die teilweise auch nebenläufig zur Programmausführung tätig werden können, sodass man diese Unterbrechungen, dieses Anhalten des Programms wegen eines Garbage Collection Vorgangs nicht mehr so deutlich wahrnimmt, wie das am Anfang der Fall war. Nachteil von dem Mark-Sweep-Verfahren ist, dass die Fragmentierung des Speichers auf diese Art und Weise nicht verbessert wird. Der läuft also durch, markiert Objekte, die er erreicht, und dann läuft er linear durch und gibt einfach Objekte frei, die nicht markiert sind, sodass dann Löcher entstehen in der Speicherbelegung, aber Löcher eventuell, die nicht mehr vernünftig genutzt werden können, wo wir also von externem Verschnitt reden müssen. Und insofern hat man sich überlegt, ob es nicht wünschenswert wäre, wenn man so einen Garbage Collection Durchgang durchführt, ob man nicht bei der Gelegenheit auch den Speicher kompaktifiziert, dass man alle belegten Elemente zusammenschiebt, um dann wieder größere freie Bereiche zur Verfügung zu haben. Und das ist der nächste Verbesserungsschritt hier. Das sind die Kopierverfahren, wovon es auch wiederum mehrere gibt. Wir betrachten jetzt eins, was mit zwei Teilen arbeitet. Das heißt, der Heap wird praktisch in zwei Bereiche geteilt, die alternierend benutzt werden. Wir haben den im Moment aktiven Teilraum, den nennen wir From Space. Und da wird dann auch das Mark-Sweep-Verfahren durchgeführt. Nur, dass jetzt jedes erreichbare Speicherobjekt bei der Gelegenheit in die zweite Hälfte, in den anderen Teilraum, in den Two-Space kopiert wird, wobei man die dann schön kompakt ablegen kann. Allerdings sich merken muss, wo die alte Kopie liegt, damit man bei Mehrfachreferenzen die noch alle erreichen kann. Wenn man dann alle erreichbaren Objekte in den anderen Teilraum rüberkopiert hat, dann kann man sozusagen umswitchen. Der bisherige From Space wird der neue To Space und umgekehrt. Und die erreichbaren Objekte liegen alle kompakt in der neuen Hälfte, während die Garbage-Elemente in der alten Hälfte verblieben sind und alle komplett auf diese Art und Weise freigegeben wurden. Ich zeige Ihnen aber das mal am Beispiel. Also unser Heap ist jetzt in zwei Teile geteilt, diesen altrosa Teil und diesen lindgrünen Teil, der im Moment aktiv ist, From Space, und da liegen unsere Objekte drin, und das sind die Roots, also die Referenzen, die aus dem Stack heraus in diesen Heap führen. Und was jetzt passiert ist, wir laufen also jetzt die Verzeigerungsstruktur ab, benutzen diese Referenz von einer Root zu diesem Objekt, und weil es erreichbar ist, wird es eben hergenommen und hier rüber kopiert. Das passiert hier, wir nehmen eine Kopie von diesem Objekt, schreiben es in den Two-Space rüber, setzen auch diesen Zeiger hier entsprechend um, müssen natürlich dann die Verzeigerung hier aufrechterhalten und auch uns an der Stelle, solange dieser From Space noch aktiv ist, merken, dass wir hier eine Kopie dieses Objekts hier rüber geschrieben haben. Das heißt, hier wird nochmal so ein Hilfszeiger eingeführt, der zumindest solange das Verfahren läuft, noch aufrechterhalten werden muss. Gut, dann, wenn wir das hier weiter ablaufen, dann könnte das nächste Objekt das hier sein, was wir mit der zweiten Referenz aus Root hier erreicht haben. Auch das wird dann hier rüber kopiert und eine entsprechende Referenz gesetzt. Das sehen Sie dann hier. Und jetzt können wir hier diese ganze Verzeigerungsstruktur weiter ablaufen. Als nächstes dieses Objekt als erreichbar feststellen, hier rüber kopieren. Und wenn wir dann fertig sind, dann haben wir dieses, dieses, dieses und dieses als erreichbar identifiziert. Alle hier rüber kopiert, die Verzeigerung entsprechend mitgenommen. Und das Einzige, was hier verblieben ist, ist das hier. Und das wird automatisch dadurch freigegeben, in dem jetzt diese beiden Teile ihre Funktion tauschen und der bisherige Two-Space der neue From-Space wird. Und jetzt liegen die alle schön kompakt und ich habe richtig schön Platz gewonnen. Okay. Bevor wir weitermachen, habe ich da noch mal so eine Selbsttests. Das greift jetzt ein bisschen zurück. Schon ein paar Wochen her, aber Sie erinnern sich vielleicht, dass wir mal über solche Client-Server-Strukturen gesprochen haben, über Pipelining und Cloning und Multiplexing. Und deswegen die Frage, wenn wir so eine Serverstruktur haben, die aus einer Pipeline, aus einer dreistufigen Pipeline bestehen, wo wir die mittlere Phase der Pipeline nochmal dreifach parallelisiert haben. Und wenn das hier die Zeiteinheiten sind, die wir zum Durchlaufen dieses Programmteils benötigen, was ist dann der Gesamtdurchsatz dieser Pipeline-Struktur? Wer ist für A? 1, 2, 2. Wer ist für B? 2. Keiner für B? Da ist B aber traurig. Wer ist für C? Wer ist für D? Sag mal 15. Und dann haben wir noch eine schweigende Masse, die ist für E. Ja, nochmal, was ist Durchsatz? Durchsatz ist Anzahl der Aufträge, Requests pro Zeiteinheit. Also insofern A, 15 Aufträge pro Zeiteinheit. Wenn schon das hier drei Zeiteinheiten dauert, das geht irgendwie nicht. Also A kann es nicht sein. Ein 15. ist auch nicht richtig, das hat auch keiner behauptet. C, ein 9. Also wir müssen ja praktisch gucken, was ist der Durchsatz an den einzelnen Einheiten. Hier haben wir einen Durchsatz von 1/3. Wenn also ein Auftrag hier drei Zeiteinheiten braucht, um durchzulaufen, dann können hier maximal alle drei Zeiteinheiten einen Auftrag hinten rausfallen, sodass wir einen Durchsatz von 1/3 hier haben. Da unten ist es genauso, da haben wir auch 1/3. Es ist nur die Frage, was ist der Durchsatz an diesem mittleren? Jedes dieser Dinger hat einen Durchsatz von 1/9. Und wenn wir alle drei Pipelines parallel betreiben können, dann haben wir hier 3 × 1/9. 3 × 1/9 ist 1/3, sodass also auch die mittlere Struktur hier 1/3 hat, sodass wir insgesamt hier tatsächlich, wie die Mehrheit auch herausgefunden hat, einen Gesamtdurchsatz von einem Drittel haben und nicht ein Neuntel. Ein Neuntel hätten wir, wenn wir beispielsweise die mittlere Phase nicht parallelisiert hätten, dann wäre die mittlere Phase der Bottleneck, der Engpass gewesen und hätte die ganze Pipeline auf diese Art und Weise dominiert. Noch ein Selbsttest? Ja? Zyklensuche in einem Graphen. Wer ist für A? Zyklen können in log n, n sei die Zahl der Knoten. Wer ist für A? Wer ist für B? 12, schätze ich. Wer ist für C? N log n ist immer gut, ne, als Ergebnis. Wer ist für D? Ich hätte noch E hinschreiben können, NP vollständig, exponentieller Aufwand. Hätte aber wahrscheinlich auch keiner gewählt. Ja, Sie haben recht, oder die Mehrheit hatte wieder recht. Zyklensuche gelingt in linearer Zeit, linear in Knoten und Kanten, muss man noch dazu sagen. Aber die Kanten habe ich jetzt hier unter den Tisch fallen lassen. So, aber zurück zu unserem Kapitel 8. Wir haben ja zunächst über Speicherverwaltung insgesamt gesprochen und nicht groß differenziert, ob wir jetzt den Hauptspeicher meinen oder Plattenspeicher oder sonst irgendwie etwas und wollen uns jetzt ganz konkret um den Hauptspeicher kümmern. Und dazu habe ich jetzt ein paar Folien, die eigentlich schon im Kapitel 1 besprochen wurden, nur um das nochmal kurz zu wiederholen und den Bezug herzustellen. Wir haben das Konzept eines Adressraums eingeführt als eine zusammenhängende Menge von Adressen, in dem sich ein Programm oder ein Prozess als Ausführung eines Programms bewegt. Wir haben außerdem differenziert zwischen einem logischen Adressraum und einem physischen Adressraum. Der physische Adressraum ist definiert durch den physisch verfügbaren Hauptspeicher, während der logische Adressraum eben die Menge der Adressen darstellt, auf denen der Prozess tatsächlich arbeitet. Und logischer Adressraum und virtueller Adressraum werden manchmal synonym verwendet, obwohl das nicht unbedingt sein muss. Man kann logische Adressräume haben, ohne einen virtuellen Speicher oder einen virtuellen Adressraum zur Verfügung zu haben. Aber in vielen praktischen Fällen fällt das fast zusammen. Aber da werden wir noch im Detail drüber reden. Ja, so ein Adressraum könnte so aussehen. Wir haben irgendwo das Programm selbst, die Befehle. Dann haben wir die statischen Daten, so wie wir das eben auch ja differenziert hatten. Dann haben wir den Stack und wir haben den Heap. Und die interne Organisation ist oft so, weil das zwei dynamische Speicherbereiche sind, dass die oft so organisiert sind, dass die aufeinander zuwachsen. Wenn wir mehrere Prozesse in einem logischen Adressraum haben, dann teilen die sich in der Regel den Heap, aber jeder hat seinen individuellen Stack, der da in Grenzen wachsen kann innerhalb des Adressraums. Ja, wenn ich mehrere Programme gleichzeitig in Ausführung habe, dann hat jeder von diesen Programmen seinen eigenen logischen Adressraum und die müssen dann in irgendeiner Weise auf den physischen Adressraum, also auf den Hauptspeicher, abgebildet werden. Und wie ich das mache, dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir hatten die direkte Adressierung eingeführt. Da gibt es praktisch keine logischen Adressräume oder logischer Adressraum und physischer Adressraum fällt zusammen. Die Adressen, die in den Befehlen des Programms verwendet werden, sind direkte physikalische Hauptspeicheradressen, können direkt verwendet werden. Das bedeutet aber, dass ich praktisch zur Übersetzungszeit, wenn ich dieses ausführbare Programm erzeuge, bereits festlege, wo das Programm im Hauptspeicher abgelegt wird. Und das ist keine gute Idee in einer flexiblen Umgebung. So etwas kann ich machen, wenn ich für ein eingebettetes System, wo dynamisch keine neuen Programme gestartet werden, wo ich einmal so eine Softwarestruktur aufbringe und Prozesse starte und das ist es dann für die Laufzeit des Systems, aber ansonsten brauche ich etwas Flexibleres. Und Flexibles ist dann zum Beispiel die Verwendung von Relativadressen. Das heißt, mein Programm verwendet einen logischen Adressraum, der bei 0 beginnt. Das ist das hier. Und der wird eben, wenn das Programm ausgeführt wird, zur Ausführungszeit, zur Ladezeit, irgendwo in dem Speicher abgelegt. Und ich muss mir dann merken, wo dieses Programm, wo dieser Programmadressraum beginnt. Und diese Basisadresse, die wird im Prozessor in einem entsprechenden Basisadressregister hinterlegt. Und dann muss ich eigentlich nur noch diese Basisadresse jedes Mal, wenn ein Speicherzugriff stattfindet, auf die im Programm verwendete Adresse drauf addieren, um dann zur korrekten Stelle in meinem Programmadressraum zu gelangen. Weitaus flexibler ist man im Vergleich zu dem hier, da müssen ja die Programmadressräume zusammenhängend abgelegt werden im Speicher. Und wenn sich da irgendwie ein Programm in der Mitte relativ dick macht, dann ist oben noch ein bisschen was frei und unten noch ein bisschen was frei und da passen andere Programme nicht mehr rein. Also wir haben erhebliche Probleme mit einer vernünftigen Speicherausnutzung aufgrund von hoher Fragmentierung, von hohem Verschnitt, wenn wir auf diese Art und Weise unseren Speicher verwalten. Deswegen ist es eigentlich üblich, dass man Programmadressräume in kleine Stücke zerhackt, die man dann irgendwo im Speicher ablegen kann. Man nennt das dann streuende oder gestreute Adressierung. Und dazu brauchen wir aber Hardwareunterstützung, eine sogenannte Memory Management Unit, die jedes Mal, wenn hier so eine logische Adresse kommt, eine entsprechende Umsetzung durchführt in die physische Adresse. Das ist deswegen ein bisschen komplizierter. Es reicht halt nicht aus, dass man nur ein Basisadressregister im Prozessor hat, weil wir ja jetzt beliebig viele dieser unterschiedlichen Teile handhaben müssen. Dann gibt es noch eine Unterscheidung, ob diese Teile, in die wir unseren Programmadressraum zerhacken, ob die alle gleich lang sind oder unterschiedlich lang. Wenn sie alle gleich lang sind, dann spricht man von Paging. Also diese einzelnen Teile sind alle gleich groß, typischerweise 2K, 4K, 8K, 16K. Und der Speicher ist dann entsprechend auch aufgeteilt in Elemente dieser Größe und die heißen dann Seitenrahmen oder Page Frames, manchmal auch Kacheln genannt. Kann man sich gut vorstellen, Kacheln sind ja auch etwas, was die genormt sind und die einer Wand oder sowas eine einheitliche Struktur geben. Und so ist es auch mit dem Hauptspeicher, der ist sozusagen gekachelt und in jede Kachel passt genau eine Seite rein. Adressumsetzung in einem solchen System mit Seiteneinteilung läuft nun so ab, dass wir unsere Programmadresse oder Datenadresse, also alle Adressen, die in dem Programm verwendet werden, zweigeteilt haben. Einmal geben wir an, welche Seite dieses Programmadressraums wir meinen, und dann geben wir die Byte-Adresse innerhalb dieses Programms an. Wir brauchen dann eine sogenannte Seitentabelle, in der abgelegt ist, welche Seite dieses Programmadressraums in welcher Kachel des Speichers abgelegt ist. Das steht genau hier. Und dann muss man eigentlich nur noch, dann hat man die Kacheladresse hier, und dann muss man nur noch die Byteadresse hinten dran hängen, konkatenieren, um dann eine vollständige Speicheradresse wieder zu erhalten. Die Seitentabelle selbst liegt irgendwo im Speicher, und damit wir die finden, gibt es ein Tabellenbasis-Adressregister im Prozessor, was mit dem Anfang dieser Seitentabelle geladen wird, sodass wir, um den korrekten Eintrag hier zu bekommen, mit dem entsprechenden Index der Seite hier einfach reingehen. Das heißt, diese Anfangsadresse plus die Seitennummer führt uns genau an die entsprechende Stelle hier. Jetzt mal kurz eine Frage. Angenommen, ich habe eine Seitengröße von 4 Kilobyte. Wie breit ist dann hier dieses Offset? Ja? Logarithmus zur Basis 2 aus 1024. Wie kommen Sie da raus? 4K habe ich gesagt.
Ach so, 4, dann
4096, ja, das ist 2 hoch 12. Also 12 Bit brauchen Sie. Bei 4K Seitengröße hätte ich hier eine Aufteilung, sodass die hinteren 12 Bit die Byte-Adresse sind und die vorderen, sagen wir mal 20 Bit, wenn ich 32 Bit-Adressen habe, die vorderen 20 Bit wären dann zur Angabe der Seite. Ich hätte also maximal 2 hoch 20 verschiedene Seiten in meinem Programmadressraum und jede Seite ist 4K groß. Und um ein einzelnes Byte innerhalb von 4K zu adressieren, brauche ich eben 12 unterschiedliche Bits. Wie groß soll man denn solche Seiten machen? Man kann sie klein machen, kann sagen 16 Byte, können auch sagen, wir machen sie groß, 1 Megabyte. Nach welchen Kriterien sollte man da gehen? Also wir haben, wenn wir kleine Seiten haben, geringer Verschnitt, weil diese Orientierung an Seiten bedeutet ja, dass wir immer auf die nächste Seitengröße aufrunden müssen. Und wenn wir große Seiten haben, dann heißt das, wir müssen um einen großen Betrag aufrunden und das ist dann natürlich interner Verschnitt, den wir erzeugen. große Seiten bedeutet also hoher Verschnitt, kleine Seiten heißt geringer Verschnitt. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch Verwaltungsinformationen. Sie haben hier gesehen, diese Seitentabellen. Wenn ich also kleine Seitengrößen habe, dann wird die Zahl der Seiten sehr groß und dann muss ich entsprechend Platz für diese Seitentabelle bereitstellen. Und das ist auch, geht mir an meinem Nutzspeicher praktisch ab. Sodass man folgenden Ansatz machen kann: Wenn P die Gesamtgröße des Adressraums ist, in Byte ausgedrückt beispielsweise, und S die Seitenlänge ist, dann muss ich mit einem internen Verschnitt in der Größenordnung einer halben Seite rechnen. Das ist das, was durch Aufrunden entsteht. Und die Länge der Seitentabelle ist Ceiling von Länge des Programmadressraums durch Seitengröße. Und beides zusammen ergibt dann praktisch meinen Verlust. Und das sehen Sie hier. Wir haben einmal die S halbe und dann haben wir dieses P durch S. Beides zusammengenommen ist der Verlust an Speicher, den ich durch entweder Verschnitt oder Verwaltungsinformation erleide. Und wenn ich das dann noch beziehe auf die Gesamtgröße des Adressraums, dann habe ich einen relativen Gesamtverlust. Also ich dividiere nochmal durch die Gesamtgröße des Adressraums, dann kriege ich sowas raus wie so und so viel Prozent Verlust. Wenn Sie sich das angucken, sehen Sie, hier ist eine quadratische Funktion. Und wenn ich hier eine Minimierung dann durchführen möchte, ich möchte ja den Gesamtverlust minimieren, dann kann ich diese quadratische Funktion hernehmen und die erste Ableitung bilden und 0 setzen und auf diese Art und Weise das Optimum berechnen. Und da kommt eben genau raus, dass die optimale Seitengröße unter diesem Ansatz gerade Wurzel aus 2p ist, wobei dann der entstehende relative Gesamtverlust Wurzel aus 2 durch p ist. Was heißt das für konkrete Zahlen? Angenommen, wir hätten jetzt einen sehr kleinen Adressraum von 50, dann wäre die entsprechende optimale Seitengröße 10 und wir hätten einen erheblichen einen Verschnitt oder Verlust von 20%. Je größer unsere Adressräume werden, desto größer werden die optimalen Seitengrößen auch und desto freundlicher sieht es auch hier mit dem Speicherverlust aus. Also bei, was sind das, 500.000 Byte wäre die optimale Seitengröße 1.000 Byte. Und damit nähern wir uns Bereichen, mit denen auch in realen Systemen dann gearbeitet wird. Also in vielen Systemen liegt die Seitengröße tatsächlich bei 4K oder 8K Byte. Einteilung in feste Größen war ein Aspekt. Ich kann aber auch den Adressraum in variabel lange Teile zerlegen. Auf diese Art und Weise kann ich zum Beispiel auch diese individuellen Bestandteile des Adressraums, wo ja der Code abgelegt ist und der Heap und der Stack, dafür kann ich einzelne, aus jedem dieser Teile kann ich dann wirklich ein einzelnes Teil machen und es auch woanders im Speicher ablegen, sodass eine Segmentierung, in diesem Fall spricht man dann von Segmentierung, sich an der logischen Struktur eines Adressraums orientieren kann. Da ich jetzt meine Teile beliebig groß machen kann, habe ich keinen internen Verschnitt. Ich muss nicht irgendwie aufrunden auf eine zulässige Seitengröße, sondern Segmente können eben klein oder groß sein. Aber dafür habe ich externen Verschnitt, den ich vorher nicht hatte. Ich hatte beim Paging keinen externen Verschnitt, weil das, was übrig bleibt an freien Stücken im Speicher, sind immer nur Seiten oder Vielfache davon, die ich auf jeden Fall wiederverwenden kann, sodass ich praktisch keinen externen Verschnitt habe. Aber ich habe eben dieses Rundungsproblem und hier bei der Segmentierung ist es genau umgekehrt. Keinen internen Verschnitt, aber ich kriege vielleicht irgendwelche Stücke da dazwischen, für die ich keine vernünftige Verwendung mehr habe. Was die Adressierung betrifft, so ist es ähnlich wie bei der Einteilung in festen Größen. Ich habe hier meine Adresse auch wieder zweigeteilt. Der vordere Teil gibt mir an die Segmentnummer innerhalb des Adressraums und der hintere Teil gibt mir die Byte-Adresse innerhalb des Segments an. Jetzt habe ich aber hier keine feste Größe, Segmente können klein oder groß sein. Deswegen ist der wesentliche Unterschied, dass ich hier keinen Konkatenationsoperator habe, wie vorher. Vorher war, ich zeige Ihnen das am Beispiel gleich, hier haben wir in der Segmenttabelle nicht eine Kachelnummer drin stehen, wie vorher bei den Seiten, sondern wir haben eine vollständige, beispielsweise 32 oder 64 Bit-Adresse, weil so ein Segment ja an jedem beliebigen Byte im Speicher anfangen kann. Und deswegen muss ich hier einfach die Byte-Adresse dual auf diese volle Anfangsadresse des Segments drauf addieren. Ansonsten aber genau das Gleiche, wir haben eine Tabellenbasisadresse und mit Hilfe der Segmentnummer komme ich dann hier genau an den richtigen Eintrag. Hier ist es nochmal versucht gegenüberzustellen, was der Unterschied bei der Adressumsetzung bei Seiten und Segmenten ist. Bei der Seiteneinteilung habe ich hier in der Seitentabelle keine vollständigen Adressen, sondern nur Kachelnummern. Das ist ja durchgekachelt, der Speicher, sodass ich mir nicht die volle Anfangsadresse der Kachel hier merken muss, sondern es ausreicht, die Nummer der Kachel anzugeben. Das ist also nur ein Teil der Adresse und deswegen kann dieser Byte-Anteil hier einfach wieder drangehängt werden. Also 1101 und das hinten drangehängt, gibt die physikalische Adresse, die ich dann auf den Adressbus legen kann. Bei der Segmentumsetzung stehen hier vollständige, in diesem Fall nehmen wir an, dass unser Speicher nur 2 hoch 8 Byte groß ist, steht hier also eine vollständige Speicheradresse drin und ich muss die Byte-Adresse dann drauf addieren, also 1010101 plus 1011, also da hinten drauf addiert, gibt genau dann dieses Ergebnis. Also der Unterschied liegt in dem und dem hier und auch in der Tatsache, dass wir hier volle Adressen haben und hier nur Kachelnummern. In der Praxis wird beides verwendet und zwar kombiniert und ineinander geschachtelt. Meistens haben Sie eine mindestens zweistufige, manchmal sogar dreistufige Adressumsetzung. Die zweistufige in der Weise, dass wir unseren Programmadressraum in der Tat in Segmente unterteilen, Segmente variabler Größe, dass aber jedes Segment wiederum aus einzelnen Seiten besteht. Wir haben also die Seitenstruktur und die Segmentstruktur ineinander verschachtelt. Die Seiten sind die kleineren Einheiten und die Segmente sind die größeren Einheiten. Daher besteht jetzt eine Speicheradresse aus dem Byte-Anteil innerhalb einer bestimmten Seite, dem Seitenanteil innerhalb eines bestimmten Segments und der entsprechenden Segmentnummer. Wenn ich also jetzt so eine Adresse habe, das sind die Adressen, wie sie im Programm tatsächlich drinsteht, da kommt ein Ladebefehl und dann wird diese Adresse hier präsentiert. Dann finde ich über das Prozessorregister, was dafür vorgesehen ist, die Anfangsadresse der Segmenttabelle. Ich gehe hier, angenommen, das ist eine Segmentnummer 3, dann lande ich hier am dritten Eintrag in der Segmenttabelle und finde dort, was finde ich da? Die Anfangsadresse der zugehörigen Seitentabelle für dieses Segment. Also die Anfangsadresse da, wo diese Seitentabelle anfängt. Und wenn ich da jetzt beispielsweise eine 7 habe, die siebte Seite im dritten Segment, dann heißt das, ich muss hier in den siebten Eintrag von der entsprechenden Seitentabelle gehen und finde an der Stelle die Kachelnummer, wo diese konkrete Seite liegt im Speicher. Und dann muss ich an diese Kachelnummer nur noch das Byte-Offset hier, die Relativadresse innerhalb der Seite, dranhängen und habe meine effektive physische Speicheradresse gebildet. Okay? Man kann das auch anders machen. Also die Intel-Prozessoren, die machen das in der Regel nach dem Schema, wenn auch eventuell noch mit einer weiteren Indirektionsstufe. Es gibt aber andere Prozessorarchitekturen, wo mit sogenannten invertierten Seitentabellen gearbeitet wird. Das heißt, sie nehmen die Seitenadresse und geben die in eine Hash-Funktion und dann werden die N-Bits auf M-Bit auf M-Bits reduziert und es gibt dann diese invertierte Seitentabelle und mit so einem Hash-Wert gelange ich dann in einen entsprechenden Eintrag. Da steht dann die Seitennummer und die Prozess-ID und dort finde ich dann eben die entsprechende Kachel-Adresse und ich kann wieder genauso wie hier die Byte-Adresse dranhängen und bilde meinen Speicher. Hier kann es aber passieren, aufgrund der üblichen Eigenschaften von Hash-Funktionen, dass ich Kollisionen habe, dass also zwei Seiten hier auf den gleichen Eintrag abgebildet werden. Und dann habe ich hier hinten noch so ein Verkettungsfeld, wo alle Elemente, die jetzt auf den gleichen Hash-Wert abgebildet werden, miteinander verkettet sind. Wenn also das nicht die gewünschte Seite ist, dann muss ich diese Verkettung hier entlang laufen, bis ich die gewünschte Seite finde. Scheint auch zu funktionieren. Ein grundsätzliches Problem ist aber, gehen wir nochmal hierher zurück, dass Sie diese Adressumsetzung bei jedem Befehl machen müssen. Also bei jedem Befehl, der einen Speicherzugriff beinhaltet und den Befehl selber müssen Sie auch erstmal aus dem Speicher in den Prozessor laden, sodass Sie hier in jedem Zyklus des Prozessors einen gewissen Aufwand haben. Und diese Seitentabellen, diese Segmenttabellen, die können ja sehr lang werden. Es können ja Tausende von Einträgen sein, sodass Sie dafür keinen Platz in irgendwelchen Prozessorregistern haben. Das heißt, Sie müssen die Seitentabelle oder die vielen Seitentabellen und diese eine Segmenttabelle alle im Hauptspeicher unterbringen. Was heißt das also? Sie müssen, um überhaupt eine gültige Hauptspeicheradresse berechnen zu können, erstmal auf den Hauptspeicher zugreifen, um den entsprechenden Segmenttabelleneintrag zu holen und dann nochmal auf die entsprechende Seitentabelle zugreifen, um den Teil zu holen und dann erst haben Sie Ihre Speicheradresse. Sie brauchen also für jeden Hauptspeicherzugriff noch zwei zusätzliche Hauptspeicherzugriffe und das ist einfach ineffektiv. Das heißt, so kann man das nicht betreiben. Und deswegen musste man sich was einfallen lassen, weil man auf diese Art und Weise durch diese Adressumsetzung die ganze Programmausführung um fast eine Größenordnung ausgebremst hätte. Deswegen gibt es einen zusätzlichen Speicher, innerhalb dieser Memory Management Unit, das ist der sogenannte Translation Look-Aside Buffer. Und das muss man sich vorstellen wie so eine Art Cache für Segment- und Tabellen- und Seitentabellen-Einträge. Sie haben also in diesem Assoziativspeicher diejenigen Segment- und Seitenkombinationen, die in der jüngsten Vergangenheit gerade verwendet wurden, die tragen Sie da ein. Und wenn jetzt so eine neue Adresse kommt, die umgesetzt werden muss, dann können Sie, das ist ein Assoziativspeicher, das heißt, den muss ich nicht linear durchlaufen, sondern ich kann praktisch zeitgleich, simultan in sämtlichen Einträgen hier nachgucken. Und wenn ich diese Segment-Seite-Kombination hier finde, dann habe ich sofort auch die dazugehörige Kachelnummer und kann mir diesen Umweg über Segment- und Seitentabelle im Hauptspeicher sparen. Und das ist eine Voraussetzung dafür, also dass ich einen solchen TLB habe, ist Voraussetzung dafür, dass das Ganze mit dieser mehrstufigen Adressumsetzung überhaupt funktioniert. Dann geht das nämlich innerhalb eines Prozessorzyklus und ist praktisch zeitneutral. In so einem TLB besteht so eine Zeile aus 4 bis 8 Byte. Sie brauchen eben die logische Seiten- und die logische Segmentnummer. Sie brauchen die Kachelnummer und dann gibt es häufig noch so ein paar Verwaltungsbits, Dirty Bit oder Reference Bit und Ähnliches. Falls Sie den Eintrag im TLB finden, dann haben Sie wirklich innerhalb eines Prozessorzyklus Ihre Adressumsetzung vorgenommen. Wenn das Ding aber nicht drin ist und Sie tatsächlich das alles aus dem Speicher holen müssen, dann wird es teuer, dann müssen Sie 10 bis 30 Prozessorzyklen investieren und daraus dürfte schon klar sein, dass es ohne einen effizienten TLB nicht funktioniert und man erreicht auch in der Tat Trefferraten, die im Promille-Bereich oder noch darunter liegen. Und das muss es auch sein, sonst wird das Ganze zu langsam. Also Translation Look-Aside Buffer, eine Art Cache für Seitensegment-Tabellen-Einträge, um den Adressumsetzungsmechanismus innerhalb der Memory Management Unit als Teil des Prozessors zu beschleunigen. Oh, Zeit ist um. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und wir treffen uns zu unserer letzten Doppelstunde am nächsten Mittwoch.